Ein älterer, lebenserfahrener Pfarrer, der ein Glaubenswerk angeleitet hat, war immer wieder mal unterwegs, weil dieses Werk von Spenden finanziert wurde. Und er sagte immer wieder gern folgenden Satz: Ihr werdet mir im Himmel nochmal dankbar sein für jede Mark, die ich euch aus der Tasche ziehe. Es soll heute Morgen und auch in der nächsten Predigt, die ich halten werde, um das liebe Geld gehen. Für die einen oder anderen, die hier sind, vielleicht ein heikles Thema. Über das Geld redet man ja bekanntlich nicht. Und in einem Sonntagmorgen-Gottesdienst sollte man unter gar keinen Umständen über das liebe Geld reden. Für andere ist es vielleicht überhaupt kein Problem. Sie reden gerne, sie reden offen, sie reden sehr frei über das Geld, weil das Geld irgendwie das ganze Leben durchzieht. Vielleicht, um irgendwelchen Missverständnissen vorzubeugen, warum dieses Thema heute Morgen? Will die Leitung wieder irgendetwas von uns? Nein. Ich glaube, nur Gott und Arthur weiß, wie es in der Kasse aussieht. Das ist nicht der Fall. Ich will niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ja, es soll jetzt nicht um die neue Halle gehen, die gebaut werden soll oder sowas. Von daher, ich habe mich ganz bewusst für dieses Thema entschieden, weil das ein Thema ist, über das man doch, denke ich, relativ selten eine Predigt hört. Vielleicht wird mal in der Gemeindestunde drüber geredet, aber eher selten am Sonntagmorgen. Aber es ist ein tief biblisches Thema und ich glaube, wir berauben uns des Segens, wenn wir als Gemeinde und auch in Gottesdiensten nicht über dieses Thema intensiver nachdenken, wenn wir anfangen, von der Bibel her über dieses Thema zu reden. Ich finde es ganz interessant, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir mehr als 2000 Verweise, wo es irgendwie um Geld, um Besitz geht. Über 2000 Verweise. Ja, das sind doppelt so viele Verweise auf Geld und Besitz als auf Glaube und Gebet. Und dann stellt sich ja zwangsläufig die Frage, warum so häufig dieses Thema und im Verhältnis dazu vielleicht weniger häufig andere Themen? Wie sollen wir denn jetzt dann damit umgehen? Jesus selber spricht in 16 von 38 Gleichnissen über den Umgang von Geld oder über den Umgang von irdischem Besitz. Ja, das heißt, wenn wir mal die ganzen Worte Jesu aneinanderreihen würden und schauen würden, wie häufig spricht Jesus über dieses Thema, dann würden wir herausfinden, dass etwa jeder 10. Vers davon handelt, dass Jesus eben genau über dieses Thema spricht. Er redet weit mehr über dieses Thema als über Himmel und Hölle zusammen. Warum tut er das? Das heißt, wir haben es mit einem tief theologischen Thema zu tun, weil dieses Thema, glaube ich, auf eine ganz einzigartige Weise aufzeigen kann, was uns wirklich wichtig ist. Es zeigt uns, wo unsere Prioritäten liegen. Und ich glaube, auch gerade bei diesem Thema, ich rede nicht von vorne zu euch, sondern ich habe diese Predigt auch ein Stück weit für mich vorbereitet, um selber zu reflektieren, was ist mir wichtig, wo stehe ich selber eigentlich. Ich erinnere mich zurück, als ich ein Kind war, dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und gesagt, ich möchte gerne Pommes rot-weiß, kriege ich 2,30 D. Ich habe 2,50 bekommen und habe mich des Lebens gefreut, konnte mir meine Pommes kaufen. Als ich dann irgendwann Jugendlicher war, dann kam das erste Moped auf den Hof und dann brauchte man schon 5,37 D, um das Mofa voll zu tanken. Und auf einmal kamen die ersten Geldsorgen. Wie soll ich den Tank voll bekommen? Ich bin viel gefahren mit dem ganzen Freundeskreis, weil alle ein Mofa hatten. Und dann ging es öfter zu den Eltern und ich habe gesagt, ich brauche das und das für mein Mofa. Als ich dann jugendlich wurde, meinen Führerschein hatte, die Ausbildung gemacht habe, dann kam das erste Auto. Es kamen die ersten eigenen Investitionen, das erste Autoradio, die ersten breiten Reifen und was man nicht alles als Jugendlicher an Geld in den Wind geschossen hat. Es war einem wichtig. Ja? Und auf einmal fing an, Geld eine größere Rolle zu spielen. Dann kam irgendwann die Bibelschule, eine Zeit des Durchatmens, der Sorglosigkeit für mich damals. Aber dann direkt danach die Hochzeit, die erste Wohnung, das Studium. Es kamen Kinder dazu, die Herausforderungen werden im Leben sicherlich bei euch genauso, sie werden nicht kleiner. Und irgendwann beschäftigen uns immer neue Fragen. weil wir eben durch unterschiedliche Phasen gehen. Dann ist es vielleicht die Frage Eigenheim, ja oder nein. Ein Auto, ist es jetzt dran oder ist es nicht dran, ein neues Auto? Wie sieht es aus mit der Rente? Tun wir genug für die Rente oder steuern wir in Richtung Altersarmut? Sollte man sich da vielleicht auch einige Gedanken machen? Und diese Fragen, glaube ich, sie sind bei mir auf jeden Fall, bei uns in der Familie geblieben. Sie verlagern sich im Laufe des Lebens, aber sie sind immer präsent. Ja, viele von uns arbeiten sicherlich 40 Stunden in der Woche, um sich eben Geld zu verdienen. Und ich glaube auch, dass viele von hier sicherlich weit mehr als 40 Stunden arbeiten, viele Überstunden machen, um sich etwas dazu zu verdienen. Man möchte sich im Leben mal etwas gönnen. Man möchte den Kindern mal etwas kaufen, ihnen mal etwas leisten, sich etwas leisten, auch sich selber etwas leisten, mal wegfahren in den Urlaub, was auch immer. Ja, und weil man eben diese hohen Maßstäbe an sich selber hat, muss das Geld ja irgendwo herkommen und man investiert unglaublich viel Arbeit, manchmal vielleicht auch über die Maßen hinaus, um sich eben diesen Lebensstil zu leisten. Und ich glaube, da merken wir spätestens, Geld regiert tatsächlich die Welt. Es ist so. Von daher wollen wir genau über dieses Thema nachdenken. Ich habe die Predigt überschrieben, Geld kein Thema, ein Thema, Fragezeichen, wenn es nur noch um den Schein geht, um den Schein im zweifachen Sinne. Ein erster Gedanke, über den ich mit uns nachdenken will, ist Gott und das liebe Geld. Ja, wenn wir heute über Geld und Besitz reden, ich glaube, dann ist völlig klar, Geld an sich ist weder gut noch schlecht. Geld ist ein Zahlungsmittel, es ist grundsätzlich erstmal neutral. Und wenn wir über Geld und Besitz nachdenken, dann muss uns auch klar sein, und das ist erstmal die absolute Grundannahme, aller Besitz gehört zu 100% Gott. Wir lesen gleich in den ersten Versen der Bibel in Genesis 1, 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das heißt, Gott gibt den Menschen hier einen ganz konkreten Verwaltungsauftrag, aber er könnte es ja gar nicht tun, wenn die Welt nicht sein wäre. Das heißt, er hat die Regie, er hat das Sagen und er kann an dieser Stelle den Menschen diesen Auftrag geben. Er ist berechtigt dazu. Er sagt etwas später in 3. Mose, darum sollt ihr das Land nicht verkaufen, denn das Land ist mein. Ich bin der, der hinter allem steht. Und ich finde es so wichtig, es ist eine so einfache Wahrheit, aber dass wir diese grundlegende Wahrheit im Hinterkopf behalten, alles gehört sowieso Gott. Ich finde das so bemerkenswert. John Wesley, ein sehr bekannter Erweckungsprediger, sein Haus wurde eines Tages durch ein Feuer zerstört. Es kam jemand zu ihm hin und sagte, John, dein Haus ist verbrannt, ist abgebrannt. Und John soll Folgendes gesagt haben, das Haus des Herrn ist abgebrannt, eine Verantwortung weniger für mich. Das ist mal eine Reaktion. Ja, also einerseits gesteht Gott uns Besitz zu, also ihm gehört alles, aber andererseits gesteht er es uns auch zu. Ja, und das, was Gott uns schenkt, das, was wir besitzen, das ist durch Gott geschützt. Wir lesen in 2. Mose 20, du sollst nicht stehlen. Einfach aus dem Grund, Gott gesteht es mir zu und jetzt darf ich es besitzen. Der Eigentümer ist Gott, aber ich darf es besitzen. Von daher werden wir nicht nur beschenkt auf der einen Seite, sondern wir sind auf der anderen Seite sogar befähigt, an Eigentum zu kommen, durch Fleiß an Geld und an Besitz zu kommen. Und auch das ist eine Gabe Gottes. Gott selber hat an 6 Tagen gearbeitet und hat gesagt, tut es auch so. Und Adam und Eva haben es letztlich im Garten Eden schon getan. Sie haben gearbeitet, aber sollten dann natürlich auch ruhen. Also Gott hat es vorgemacht, der Mensch soll es nachmachen. Gott hat gearbeitet, die Menschen sollen arbeiten. Und die Menschen sollten von Anfang an unter gar keinen Umständen faul sein. Die Bibel ist so klar, wenn es um das Thema Faulheit geht. Ich habe einen Vers aus Sprüche 21 rausgeschrieben. Der Faule stirbt an seinen Wünschen, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Ja, das heißt, Gott möchte, dass wir Menschen, insbesondere dann erst recht wir Christen, dass wir fleißige Menschen sind und nicht Menschen, die irgendwann um 11 Uhr morgens aufstehen, um 14 Uhr Mittagsschlaf halten, um 19 Uhr wieder müde sind. Ja, ich überspitze. Sondern Gott möchte, dass wir fleißig sind. Also wir dürfen arbeiten, um an Besitz, an Geld zu gelangen. Und dann, wenn wir das tun, auf der einen Seite, dann sollen wir, und das finde ich eben so bemerkenswert und schön, dass die Bibel auch da in aller Ausführlichkeit drauf eingeht, dann sollen wir es auch genießen. Gerade wenn wir durch das Predigerbuch gehen, dann sehen wir, wie wir auch viele Prinzipien bekommen, um richtig damit umzugehen. Beispielsweise im Prediger 5, Vers 17, so habe ich nun das gesehen, dass es gut und fein sei, wenn man isst und trinkt und guten Mut ist es bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne in der kurzen Zeit seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtümer und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und seinen Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut. Und das finde ich ein so schöner und auch ein wichtiger Gedanke für uns. Gott will, dass wir das, was er uns schenkt, wirklich genießen. Dass wir als Ehepaare mal in ein Café gehen, mal miteinander ins Gespräch kommen und einfach mal abschalten können, zur Ruhe kommen können. In 1. Timotheus sagt Paulus etwas Ähnliches. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Das heißt, wenn ich Geld verdiene, dann möchte Gott, dass wir es auch genießen. Das bedeutet vielleicht für uns, dass wir auch mal in den Urlaub fahren, um zur Ruhe zu kommen, damit der Akku aufgetankt werden kann. Und vieles mehr, weil es eine Gabe Gottes ist. Und wenn wir dann diese Gaben Gottes nicht genießen, dann stehen wir wiederum in der Gefahr, uns zu versündigen gegen Gott. Das heißt, wir sind von Gott beschenkt, wir dürfen es genießen, wir sollen genießen, es ist ein Auftrag Gottes. Aber auf der anderen Seite haben wir genauso den Auftrag Gottes, und da denken wir das nächste Mal in besonderer Weise drüber nach, dass wir eine Verantwortung und Verpflichtung haben, Gutes mit dem Geld zu tun, zu teilen mit anderen, die notbedürftig sind. Ja, also ich finde diesen grundlegenden Gedanken so schön, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Gott und das Geld. Und wenn wir nach diesen Prinzipien leben, ich glaube, dann werden wir viel Segen, viel Gutes damit erleben. Auf der anderen Seite finden wir in der Heiligen Schrift unglaublich viele Warnungen, gerade wenn es um das Thema Geld geht. Und das ist ein zweiter Gedanke, der Mensch und das liebe Geld oder der Mensch und die Geldliebe. Hast du was, bist du was. Das kennen wir sicherlich. Eine Aussage, die immer wieder gebraucht wird, aber ich glaube, die tatsächlich in der Gesellschaft auch so gesehen wird. Es ist tatsächlich so. Ja, jemand, der eine gute Ausbildung hat, der vielleicht studiert hat, der vielleicht einen Doktortitel hat, der nicht zu viele Kinder hat, der ein Eigenheim hat, der ein gutes Auto hat, er wird in der Gesellschaft tatsächlich anders wahrgenommen als jemand, der vielleicht eine schwere Zeit hinter sich hat, vielleicht als Flüchtling aus Syrien kommt und mit nichts, mit einem Rucksack dasteht. Man wird unterschiedlich wahrgenommen. Hast du was? Bist du was? Das heißt, das Thema Geld steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Status, mit dem, wie wir von anderen gesehen werden. Und ich glaube, wir als Christen leben natürlich in dieser Welt. Wir müssen an dieser Stelle aufpassen, dass wir uns nicht den Gedanken dieser Welt, dass wir uns das nicht zu eigen machen. Was Jesus jetzt macht im Neuen Testament, das finde ich so erstaunlich, er bringt das Thema Geld und das Thema Heil in einen direkten Zusammenhang. Er sagt, das Thema Geld hat ganz konkret etwas mit deinem geistlichen Zustand zu tun und das macht er nicht nur einmal, das macht er immer und immer und immer wieder. Deshalb redet er auch so häufig davon. Er macht es, bringt es sogar in Verbindung mit dem ewigen Leben, nicht nur mit meinem geistlichen Zustand, sondern sogar mit dem ewigen Heil und das erstaunt. Wenn wir an die Situation mit Zachäus denken, da ist Zachäus, der sein Leben lebt mit der Maxime Gewinnmaximierung. Darum geht es in seinem Leben. Aber jetzt lernt er Jesus kennen. Und es ist so spannend auch zu beobachten, wie Jesus ihm neues Leben gibt und wie dieses neue Leben auf einmal seine Einstellung zum Geld völlig auf den Kopf stellt. Auf einmal hat er ganz neue Prioritäten in seinem Leben und merkt, dass das Thema Geld diesem Thema unterstellt sein soll. Und er fängt an, den ganzen Betrug, all das, was er falsch gemacht hat, wieder gut zu machen. Wir haben den reichen Jüngling. Er kommt zu Jesus und er ist ein Mann, der wirklich sorgfältig darauf geachtet hat, wie er sein Leben gelebt hat. Man könnte vielleicht mit heutigen Worten sagen, dass er ein hart arbeitender Mann ist. Ein Mann, der Werte hat, der anständig ist, der ehrlich ist, ein guter Geschäftsmann. Und jetzt kommt dieser Mann zu Jesus und Jesus verwickelt ihn jetzt nicht in ein tief theologisches Gespräch, sondern Jesus redet davon, auf welche Art und Weise sich neues Leben im Alltag sichtbar macht. In Markus 10 heißt das, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und dieser Mann, wir kennen die Geschichte, geht weg von Jesus traurig, weil dieser Mann das liebe Geld mehr geliebt hat, als er Jesus geliebt hat. Ja, das Hier und Jetzt war ihm wichtiger als ein friedvolles, ein hoffnungsvolles Hier und Jetzt mit einer guten Rendite in der Ewigkeit. Er geht traurig weg. Er hat zwei Männer, die völlig unterschiedliche Haltungen haben, nachdem sie Jesus begegnet sind, zum Geld. Dann haben wir den reichen Mann und den armen Lazarus. Ja, in diesem Gleichnis geht es, wird der reiche Mann, oder es zeigt, was der Reichtum mit dem Herzen eines Menschen anstellen kann. Ja, dieser reiche Mann, er wird nicht dafür kritisiert, dass er reich ist. Gott ist nicht gegen Reichtum, nirgendwo in der Bibel. Sondern das Problem war, dass er zwanghaft alles dran gesetzt hat, immer reicher zu werden und keinen gesunden Umgang damit hatte. Das ist das, was man nach außen hin gesehen hat und darauf war zu schließen, wie es in seinem Herzen aussah. Und was ist am Ende geblieben? Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und das ist eine Frage, die mich wirklich bewegt hat, wo ich auch mir selbst das gestellt habe und uns auch diese Frage mitgeben möchte. Ja, geht es in deinem und in meinem Leben darum, reich zu sein bei Gott? Geht es uns darum, reich zu sein bei Gott? Ja, sind wir bereit, für Gott genauso viele Überstunden zu machen, wie für das liebe Geld? Ja, nicht um Menschen zu gefallen, nicht um jemandem vielleicht in erster Linie einen Gefallen zu tun, sondern wirklich um eine Überstunde für den Herrn zu tun, um eine Investition für die Ewigkeit zu haben, um Gott etwas zurückzugeben, was er in Christus für dich und für mich getan hat. Dann finden wir die arme Witwe und die reichen Männer. Ich musste etwas schmunzeln, als ich mir diesen Text nochmal durchgelesen habe. Es heißt in Markus, und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten und viele Reiche legten viel ein. Muss sich vorstellen, da ist ein Gotteskasten, die Leute gehen vorbei und schmeißen Geld in die Kollekte rein und Jesus stellt sich daneben und schaut und beobachtet die Leute, wer schmeißt eigentlich wie viel rein. Stellt euch vor, wir hätten heute Morgen einen Kasten hier aufgestellt und Arthur, unser Kassierer, steht daneben und schaut, wer hat denn jetzt wie viel gespendet. Und das hat Jesus hier gemacht, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, in ähnlicher Weise, weil er wusste ja ganz genau, wer wie viel reingeworfen hat. Er tut das jetzt in aller Seelen Ruhe und es ist dann davon die Rede, dass die Reichen viel Geld einlegten. Und Jesus, müsste man meinen, war sicherlich imponiert. Mensch, das war ein ganz großer Bündel, was sie hineingelegt haben. Jesus hat weitergesehen. Und dann ist da von dieser Frau die Rede, die nur zwei Schärflein hatte. Einen Pfennig. Ja, es ist doch nicht mal der Rede wert. Jetzt hätte Jesus einen Grund, sie bloßzustellen. Schaut mal, einen Pfennig. Ist das nicht lächerlich? Aber Jesus sieht tiefer. Er sieht das Herz. Ja, und Jesus zeigt, welch ein Vorbild sie eigentlich ist im Umgang mit Besitz, im Umgang mit Geld. Nebenbei gesagt, das wird auch nächstes Mal das Thema sein, ist die Kollektensammlung. Hier geht es um eine Kollektensammlung, ein tief biblisches Prinzip. Wir finden mindestens zwei Bibelstellen, wo gesagt wird, im Gottesdienst soll dieses Element auf jeden Fall vorhanden sein. Nächstes Mal mehr dazu. Aber ich glaube, dass gerade hier dieser falsche Umgang ein ganz großes Problem sein kann und eine ganz große Gefahr darstellen kann. In 1. Timotheus sagt Paulus, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Ja, dass Paulus erwarnt in einer wirklich extremen Art und Weise genau vor diesem Problem. Ja, eine Wurzel alles Übels. Also eine Wurzel. Und es hilft ja nichts, Probleme irgendwo an der Spitze zu beschneiden. Sondern man muss ja immer an die Wurzel von Problemen. Und er sagt, wenn wir in unserem Glaubensleben vielleicht nicht vorankommen, dann dürfen wir uns in diesem Punkt überprüfen, ob hier vielleicht eine falsche Wurzel ist, die an einer falschen Quelle angeschlossen ist und die uns mit etwas sättigt, was uns letztlich von Gott wegbringt. Danach hat einige Lust und sie sind vom Glauben abgeirrt. Das heißt, der Grund, warum sie nicht mehr mit Jesus leben, nicht mehr im Dienst stehen, nicht mehr in der Nachfolge, nicht mehr in der Gemeinde, ist, weil sie ihre Prioritäten geändert haben und jetzt dem Geld nachgehen. Und machen sich selbst viele Schmerzen, ja, fügen sich selbst Schmerzen dadurch zu. John MacArthur es ist leider etwas falsch, aber ich lese es einfach mal vor. Er schreibt Folgendes zu der Gefahr der Geldliebe. Er schreibt, wenn jemand Geld liebt, werden eines oder mehrere der folgenden Alarmzeichen auftreten. Eins oder mehrere. Zuerst wird die Person versessen darauf sein, auf jede Art und Weise an Geld zu kommen. Zweitens ist jemand geldliebend, wenn er scheinbar nie genug hat. Er ist wie die Töchter des Blutegels, die fortwährend sagen, gib, gib. Als drittens wird ein Geldliebender wahrscheinlich mit seinem Besitz angeben. Er wird übermäßige Freude daran haben, mit seinen luxuriösen Errungenschaften zu prahlen. Viertens werden geldliebende Menschen es wahrscheinlich hassen, anderen Geld zu geben, egal wie groß ihre Not auch sein mag. Sie würden am liebsten alles für sich selbst ausgeben, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn sie doch etwas spenden, ist es gewöhnlich ein geringer Betrag, um auf diese Weise Ehre zu erlangen. Das letzte Warnzeichen hängt eng mit dem ersten zusammen. Menschen, die Geld lieben, sind auch zu sündigen bereit, um noch mehr zu erhalten oder so viel wie möglich zu behalten. Sie sündigen vielleicht bei ihrer Steuererklärung, fälschen Spesenabrechnung oder stehlen an ihrem Arbeitsplatz. Sie sind bereit, ihre Prinzipien für Reichtum aufs Spiel zu setzen, was ein Herz offenbart, das Geld mehr liebt als Gott, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und ich finde, er hat recht. Ja, und ich sage es zu mir, er hat recht. Und das hat natürlich Auswirkungen auf mein Leben. Wenn ich Geld mehr liebe als Gott, dann werde ich natürlich dem Geld mehr vertrauen als Gott. Dann werde ich meine Sicherheit für den Alltag natürlich mehr am Kontostand ablesen, als in meinem Vertrauen, das ich in Gott setze, als vom Wirken Gottes in meinem Leben. Und auf diese Weise gerät Gott mehr und mehr in den Hintergrund. Und das ist eben die Gefahr, dass es auch bei Christen möglich ist. Auch bei Christen. Und das führt dazu, dass wir unser Leben auf ein vergängliches, sandiges Fundament bauen. Hiob, der so viel in seinem Leben gehabt hat. Er kommt jetzt in diese schwere Situation, wo er alles verliert. Und er sagt dann, mitten in dieser Krise, die er erlebt, habe ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt, mein Trost? Habe ich mich gefreut, dass ich großes Gut besaß und meine Hand so viel erworben hatte? Und dann etwas später, das wäre eine Missetat, die vor die Richter gehört. Denn damit hätte ich verleugnet, Gott in der Höhe. Ja, Hiob war so stark materiell gesegnet, aber er sagt, ich habe niemals mein Herz daran gehängt. Weil wenn ich es getan hätte, dann hätte ich Gott verleugnet. Das steht hier, das sage nicht ich. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, und das muss jeder beurteilen, ob ihr es auch so seht. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir dazu neigen, es uns immer bequemer zu machen. Dass auch wir Christen in der Gefahr stehen, das Bewusstsein, die Hoffnung auf die Ewigkeit mehr und mehr zu verlieren, weil es alles so bequem ist. Es ist alles so gut, es ist alles so gemütlich. Ja, ich kann mich mal so richtig entspannen, richtig erholen. Ja, wenn ich die Wahl habe zu Hause zwischen besseren Fliesen und vielleicht einem guten Projekt, das ich unterstützen kann, wie würde meine Entscheidung ausfallen? Ich habe es mich gefragt, genau diese Frage, deshalb erwähne ich es hier. Ja, wir können unser Geld verschwenden und wir verschwenden es am allerbesten dann, wenn wir es komplett in das irdische Leben stecken, um jetzt ein bequemes, ein gutes Leben zu haben. Das ist das, was die Bibel sagt und am Ende bleibt nichts. John Rockefeller sagte mal, ich besitze viele Millionen, aber sie haben mich nicht glücklich gemacht. Henry Ford, er schaut auf die Zeit zurück, wo er sorgenfrei war und sagt, dass die Zeit, als ich Mechaniker war, war die beste Zeit meines Lebens, mit meinen Worten. Ja, ich glaube, ein Leben auf uns Christen übertragen, in der Hingabe an Gott, bedeutet die größte Gewinnmaximierung, die wir uns überhaupt vorstellen können. Ja, ein echter Gewinn, wo wir wirklich reich werden, auch wenn vielleicht der Kontostand nicht der allerbeste ist. Ja? Und Prediger 2 sagt Salomo, ich tat große Dinge. Ich baute Häuser, pflanzte Weinberge, ich machte Gärten und Lustgärten, ich pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche daraus zu bewässern, den Wald der grünenden Bäume. Er hat Großes initiiert, war er mit dem einen fertig, kam das nächste. Er hat was geschafft, geleistet. Heute könnte man vielleicht sagen, ich baute mir dies und jenes. Und dann schaffte ich mir das an und das zweite und das dritte und das vierte. Ich machte es mir alles so, wie ich es mir immer erträumt habe. Alles soll im gewissen Sinne perfekt sein. Und so etwas kann durchaus Freude machen. Man ist dabei, man blüht auf. Aber wenn man dann das als Fundament im Leben hat, was dann? Dann muss man sich wieder was Neues suchen, weil dann wieder irgendwann eine gewisse Leere kommt, weil es einen dann letztlich doch nicht ausgefüllt hat. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir das, was ich eben ausgeführt habe, was der Prediger sagt. Ein ganz großer Teil unseres Lebens setzen wir da rein, um etwas zu besitzen und wenn wir es besitzen, noch mehr zu besitzen, um dann vielleicht noch mehr zu besitzen. Ja, damit die Wünsche, die wir haben, die Sehnsüchte, die wir manchmal materiell benennen, damit sie in Erfüllung gehen. Ja, wir wollen gerne besitzen und die Gefahr ist, dass wir nicht merken, wie uns die Dinge auf einmal besitzen. Von daher, was sagt die Schrift? Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, der Christ, etwas kürzer dieser Punkt, und das liebe Geld. Ja, ein erster Gedanke, ganz einfach, arbeite Christus gemäß. Wir werden auch mal in der Predigt über Arbeiten nachdenken. Was sagt die Bibel über Arbeit? Arbeite Christus gemäß. Schau, was die Schrift dazu sagt und beweg dich in diesem Rahmen. In Epheser heißt es, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Ja, wir sollen arbeiten, was wir vorhin gesagt haben, damit wir genießen können, richtig genießen können und sagen, danke Herr. Aber auch, damit wir teilen können, damit wir geben können. Paulus sagt an die Thessalonicher, jemand, der nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, weil sie faul geworden sind. Sie könnten arbeiten, aber sie wollten nicht. Sie sagten, ja, der Herr kommt ja sowieso bald, also bleibe ich lieber zu Hause. Ja, wir sollen arbeiten als Knechte Christi, ja, weil wir haben eine Verantwortung, gerade die Männer für die Familie und so weiter. Und dieser Verantwortung sollen wir nachkommen. Auf der anderen Seite, spare Christus gemäß. In Sprüche heißt es, im Hause des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl, aber ein Tor vergeudet ihn. Ein weiser Mensch legt etwas von seinem Reichtum, wie auch immer jeder es für sich definiert, beiseite. Ein Tor lebt von Monat zu Monat und verprasst alles, dass er denn gar nichts am Ende des Tages hat. Sprüche 30, 4 sind die Kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen, die Ameisen. Ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise, damit sie denn später genug haben, wenn sie denn nicht mehr rausgehen, um für Speise sorgen zu können. Und es kann ja auch solche Zeiten geben, unerwartete Situationen. Da geht vielleicht mal irgendetwas kaputt zu Hause oder ähnliches. Dann ist es gut, wenn man denn auch sparsam ist, noch diese biblischen Prinzipien befolgt. In Matthäus 25 redet Jesus von gewissen Talenten und sagt, es ist wichtig, dass wir mit den Talenten, und das können unterschiedliche Dinge sein, wie wir damit umgehen, wir sollen weise damit umgehen. Er sagt zum Letzten, wärst du doch zur Bank gegangen, dass du wenigstens die Zinsen erhalten hast, aber du hast es vergraben. Also wir sollen uns Gedanken darüber machen, ganz konkret. Aber wir finden in der Bibel kein Sparen, das so extrem ist, dass es zu Geiz wird, dass man nicht mehr den Blick für andere hat, den Blick für Nöte hat, den Blick vielleicht für die eigene Familie oder sonstige Dinge hat, die dran sind. Auch hier geht es darum, Gott zu gefallen. Ja, Vorsicht beim Schuldenmachen und bei der Habsucht. Ja, der Reiche herrscht über die Arme. Amen. Und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Es gibt natürlich Dinge, als wir unser Eigenheim gebaut haben, da hatten wir als Studenten nicht gerade die Reserven, um uns ein Eigenheim zu machen. Es ist völlig klar, dass wir da Schulden machen. Aber es war für uns wichtig, dass wir uns hinsetzen, dass wir die Kosten überschlagen, dass wir uns Gedanken über die Anschlussfinanzierung machen. Können wir es überhaupt leisten? Oder sollten wir lieber damit warten? Ja, wir sollen die Kosten überschlagen, sonst werden wir des Gläubigers Knecht. Wir stehen in der Gefahr, auf die Nase zu fallen. Ja, ich möchte niemanden, auch wenn ich diese Dinge erwähne, zu nahe treten, aber es sind Dinge, die auch mal gesagt werden sollen, denke ich auch von der Schrift her. Natürlich muss jeder selber wissen, wie er mit dem Thema, wie er mit Schulden umgeht. Aber wenn ich kein Geld habe, ist es dann wirklich dran, dass ich mir vielleicht eine neue Kaffeemaschine kaufe oder ein neues Sofa oder eine neue Matratze oder einen neuen Thermomix oder andere Dinge. Wenn ich es nicht habe, sollte ich dann nicht vielleicht lieber sparen, bis ich es habe? Überlegt selber von der Schrift, was eine Antwort sein könnte. In Kolosser 3 heißt es, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also wirklich viele Laster und nur von der Götzendienst wird gesagt, nur von der Habsucht wird gesagt, das ist Götzendienst. Das andere ist auch natürlich Götzendienst, aber hier wird es spezifiziert, weil Paulus weiß, das ist eine Wurzel alles Übels und wir müssen überlegen, ob alle Wünsche, die wir haben, ob sie sofort erfüllt werden müssen oder ob wir auch da uns von Gott die Kraft schenken lassen, auch mal zu warten, einige Monate, bis vielleicht der Wunsch in Erfüllung geht. Ein weiterer Gedanke: Vertraue in die Fürsorge Gottes. Matthäus 6 heißt es, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ich glaube, wir können diese Verse gar nicht wirklich verstehen, was es bedeutet, Sorgen ums Essen und Trinken zu haben. Ich kann es nicht erstmal. Sorgt nicht, was ihr essen und trinken werdet. Ich weiß, was ich morgen essen und trinken werde, so zu 95%, weil ich weiß, was wir im Schrank haben. Das heißt, die Sorgen, die verlagern sich in der Zeit, wo wir heute leben und Gott sei Dank dafür. Und wir machen uns vielleicht Sorgen bezüglich gewisser Luxusgüter. Ja, wenn wir ein Fahrzeug haben, gehören wir zu den 15% der reichsten Menschen weltweit, auch wenn es nur ein Fahrrad ist. Ja, wir machen uns Sorgen in Bezug auf Luxus und Jesus redet von den fundamentalen Dingen. Ich werde euch versorgen. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht mehr als sie? Und dann danke Bernie für das Lied. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles zufallen. Also eine Verheißung. Gebt Gott die Priorität. Und die Fürsorge Gottes, sie wird da sein. Aber das bedeutet natürlich, dass man sich auch darüber hinaus Gedanken macht, über die Punkte, die ich schon genannt habe. Aber immer den Faktor Gott mit einzubeziehen. Letztlich, Herr, wollen wir uns von dir getragen wissen, von dir versorgt wissen. Ein vorletzter Gedanke, fang an, das Geld und den Besitz aus der Sicht Gottes wahrzunehmen. Etwas später sagt Jesus selber, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Also ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden. Also sammeln bedeutet hier speichern, stauen, einlagern, übereinanderlegen, so wie man Münzen oder Geldscheine übereinanderlegen kann, das sollen wir auf gar keinen Fall tun, weil es wird uns weggenommen durch Motten und durch Rost. Luther schreibt, wo immer das Evangelium gepredigt wird und die Leute danach leben wollen, und ich hoffe, wir wollen danach leben, gibt es zwei fürchterliche Plagen, die aufkommen. Erstens falsche Lehrer, die die Lehre verderben, und zweitens Herr Geizkragen, der das rechte Leben behindert, weil Schätze gesammelt werden. Weil es in der Gesellschaft die Tendenz gibt, immer größere Scheunen zu bauen. Und das ist etwas, was uns von Jesus verboten wird. Und auf der anderen Seite, und das ist das Schöne, Jesus zeigt, wie es richtig geht. Er sagt nicht einfach nur, alles ist schlecht, macht das nicht, sondern Jesus sagt, wie es geht. Er sagt direkt im nächsten Vers, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ja, ich glaube, wenn man das liest, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, natürlich möchte ich Schätze im Himmel haben und jetzt schon hier viele Schätze für den Himmel sammeln. Aber wie können wir das in unserem Leben ganz konkret umsetzen? Vielleicht ein Gedanke, der nächstes Mal aufgegriffen wird. Manchmal hat man vielleicht das Denken, wenn ich etwas gebe, sei es in die Gemeinde, sei es in ein Missionswerk, sei es einem Notbedürftigen, es geht gar nicht um uns als Gemeinde, grundsätzlich, wenn ich es einem gebe, dann ist das Geld weg. Ja, sobald es meine Hände verlassen, dann habe ich keinen Einfluss mehr darauf, dann hat es auch keine Auswirkung mehr auf mein zukünftiges Leben. Aber wenn wir in die Schrift schauen, dann ist genau das Gegenteil der Fall, genau das Gegenteil. Ja, das, was wir meinen zu besitzen, das wird uns alles so rücksichtslos, knallhart genommen werden. Entweder durch Motten, durch Rost, spätestens beim Tod ist alles weg. Alles, was wir schön gestapelt haben. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, in Bezug auf Geld, in Bezug auf Besitz so damit umzugehen, dass wir im Himmel sammeln, dass wir im Himmel alles übereinander legen, um von Gott durch einen weisen Umgang belohnt zu werden. Und das lohnt sich doch. Er sagt dann im 21. Vers, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So kurz, aber so auf den Punkt gebracht. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und ein letzter Gedanke, und damit komme ich dann auch zum Ende. Überlege bei dir selbst, wer dein Herr ist. Ja, versteht mich bitte nicht falsch. Ich predige nicht, um uns allen ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich predige darüber, weil es Jesus so wichtig ist und weil ich mir wünsche für uns, dass wir da den Segen Gottes erleben und nicht beraubt werden des Segens. Jesus sagt in Kapitel 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder ihr werdet den einen hassen und den anderen lieben oder ihr werdet an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Herr Calvin sagt, Wo Reichtümer ein Herz dominieren, hat Gott seine Autorität verloren. Ja, Jesus macht eine ganz klare Aussage. Entweder ist dein Schatz bei mir oder dein Schatz ist beim Mammon, beim Geld. Ja, entweder lebst du fürs Hier und Jetzt oder du lebst für mich und für die Ewigkeit. Ja, ein Gedanke, der sicherlich dazugehört, ist der Punkt der Genügsamkeit. Ich habe es vergessen in der Vorbereitung, aber sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Paulus sagt, ich lasse mir genügen. Es gibt Zeiten, da habe ich mehr als genug, ich lasse mir genügen. Es gibt aber auch Zeiten, die wirklich schwer sind. Auch eine tiefgeistliche Einstellung. Ja, und damit möchte ich enden. Ja, wenn wir erlauben, auch in diesem Bereich, dass Gott in unser Leben hineinspricht, dann werden wir, glaube ich, auch in diesen Dingen Erfüllung erleben, auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden. Ich habe mich eine Frage gestellt, wenn wir beispielsweise jetzt eine Liste im Flur auslegen würden, wo man verschiedene Dinge ankreuzen kann, jeder darf ein Kreuz machen, was würden wir ankreuzen? Eine Sache, von der wir sicher sind, Gott wird sie uns schenken. Neues Auto nach Wahl, völlig egal. Ein neues Haus nach Wahl, schuldenfrei. Monatliches Nettoeinkommen von 15.000 Euro, steuerfrei. Regelmäßiges Gebetsleben, perfekte Kontinuität in der stillen Zeit, eine ganz, ganz tiefe Liebe zu Jesus. Was würden wir ankreuzen? Was wäre unser Schatz? wo wäre unser Herz? Ja, ist Geld für dich, wie es in der Überschrift heißt, ein Problem oder kein Problem? Ja, und wenn wir merken vielleicht, das ist ein Problem, ja, dann lasst uns auch heute diesen Tag nutzen, um auch da ein Stück weit Neuausrichtung zu erleben, um darüber Buße zu tun und sagen, Herr, auch in diesem Bereich habe ich nicht nach dem gelebt, wie du es wolltest. Ja, vergib mir, ich möchte es anders machen, ich möchte es besser machen, weil ich dir gefallen will, weil ich mein Leben für dich leben, für die Ewigkeit leben möchte. Ja, das wünsche ich uns allen. Amen.